an dem Thema vorbeikommen, aber wir haben schon mal einen großen Fortschritt erzielt. Soweit freue ich mich jetzt, dass wir beim nächsten Thema anlangen. Und wir hatten ja eben schon mal das Gespräch auch geführt mit dem Julian Winkler vom BDI zu Sektorinitiativen. Und einer der beiden großen Vorstechen war, was beim VDMA jetzt erarbeitet worden ist in den letzten Monaten zum Thema einer Branchenbetrachtung Maschinen- und Anlagenbau. Und da freut mich sehr, dass du dazu geballert ein bisschen da berichtet, was da bis jetzt so passiert ist.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Freue mich auch sehr, obwohl ich jetzt gerade ein bisschen desillusioniert bin von der Diskussion von eben. Weil ich habe mich so gefreut, dass wir jetzt einen kleinen Meilenstein geschafft haben mit unserer ersten Branchenwesentlichkeit oder dem ersten Benchmark. Aber mir ist jetzt gerade wie Schuppen von den Augen geflogen, dass unsere ganze Branche natürlich von den Sektorstandards von allen betroffen sein wird. Und ich habe immer gedacht, also, und da wird es nämlich auch genau diese Thematik geben, die Sie vorher angesprochen haben, im Bereich Lebensmittel zum Beispiel, wir haben Lebensmittel- und Verpackungsmaschinen, aber da wird wahrscheinlich der Standard, der dort ausgearbeitet wird, der geht ja um die entsprechenden Erzeugnisse, die Lebensmittel, da ist wahrscheinlich der Fokus und nicht die, genau, und nicht die Lebensmittelmaschine. Aber okay, schauen wir mal, was dann da kommt. Gibt es ein Center, ansonsten muss ich immer sagen, dann drücken Sie einfach mal weiter. Genau, also die Ausgangslage war folgende. Also wir haben uns ja auch in der Konsultation zu den EFRAG-Standards beteiligt, schon 2022 war das, meine ich, und haben da auch einen großen Aufruf gemacht. Und ich weiß auch von mindestens 20 Unternehmen, die sich individuell beteiligt haben. Das ist schon eher eine Ausnahme, dass Unternehmen bei solchen Konsultationen teilnehmen, aber da haben wir wirklich gesagt, hier geht es um was. Und als dann 2023 diese Standards als delegierte Rechtsakt veröffentlicht wurden, dann riefen auch schon die ersten zwei größeren Unternehmen an, sagten, die sollten so eine Wesentlichkeitsanalyse in der Branche machen. Und ich dachte, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Und dann haben wir da gestartet. Wir haben jetzt erstmal versucht, eine Schablone zu entwickeln in Excel, wie die Wesentlichkeitsanalyse gemacht werden kann und die auch zur Verfügung gestellt. Die haben wir auch im Laufe des Prozesses immer wieder ausgefeilt und erweitert. Das zeige ich gleich nochmal auf. Also da gab es schon, es gibt immer noch viele offene Fragen im Rahmen der Anwendung und der Umsetzung der Wesentlichkeit. Wir haben eine Selbsthilfegruppe, das ist tatsächlich so, also wie die anonymen Alkoholiker, so ein bisschen eine Selbsthilfegruppe zur Umsetzung der ESRS gestartet haben, die auch an den AR16, aber natürlich auch an den Offenlegungsanforderungen ausgerichtet. Es gibt also verschiedene Templates, je nach Thema, und dann können die Firmen direkt ihre Frage da reinpacken und wir versuchen das immer 14-tägig dann zu bearbeiten. Und gelingt uns auch ganz gut, ist aber auch sehr hemmsärmlich. Also wir sind sehr dankbar, dass wir da Unternehmen dabei haben, die vielleicht schon für 2024 berichtspflichtig sind, schon ein bisschen weiter sind, schon die Wesentlichkeit abgeschlossen haben. Und die dann auch sich immer wieder trauen zu sagen, also ich würde die Frage jetzt so und so verstehen oder wir haben es im Unternehmen so umgesetzt und das ist einfach total hilfreich, dieser Austausch. Aber wohl wissen, muss ich sagen, auch immer wieder, jedes Mal bitte immer mit dem Wirtschaftsprüfer abklären, ja, also das, was wir jetzt hier festhalten als Antwort, ist nicht die allgemeingültige Antwort, das ist ein hemmsärmeliger Ansatz, der kann funktionieren, aber ihr müsst mit eurem Prüfer, mit eurer Prüfergesellschaft. Genau, noch niemand hat da Expertenwissen, am allerwenigsten der VDMA, das sagt ja auch immer, dass wir da nur moderatorisch unterwegs sind oder moderierend unterwegs sind und wollen dann eben so ein Q&A rausgeben. Wir haben jetzt auch eine Zwischenbilanz mal gezogen, die werden wir auch in Kürze allerdings nur im Mitgliederbereich veröffentlichen. Den Benchmark, den wir parallel erarbeitet haben in der Kleingruppe, mit Unternehmen, die auch sehr unterschiedlich zusammengesetzt sind. Also wir haben drauf geguckt, der Maschinenanlagenbau ist sehr, sehr breit. Wir haben Landtechnik, wir haben Kunststoff- und Gummimaschinen, Robotik und Automation, Windkraftanlagenhersteller. Also es ist einfach ein sehr, sehr breites Feld. Haben wir geguckt, dass wir möglichst viele Fachbereiche abdecken und auch viele Größenklassen. In dieser Gruppe, in dieser kleinen Gruppe waren 15 Unternehmen drin und ich würde mal sagen, 6 mit weniger als 1000 Mitarbeitern. Was nicht so einfach ist, die wirklich auch für so eine Geschichte zu gewinnen. Also in meinen anderen Arbeitskreisen, obwohl wir überwiegend klein und mittelständisch geprägt sind, aber natürlich die großen Unternehmen deutlich die Überhand. Und da haben wir eben uns dran gemacht, die Schablone, die wir entworfen haben, haben wir auch genutzt und haben die in dem Zuge auch mehrfach überarbeitet und insgesamt dreimal ausgefüllt. Und jetzt nach dem dritten Mal ausfüllen haben wir jetzt entschieden, dass wir das veröffentlichen werden. Ich sage gleich noch auch wie, auch wenn wir eben noch Bauchschmerzen oder offene Fragen zu haben. Wir haben auch einen Benchmark machen lassen, hatte ich beim Mittagessen vorher erzählt, mit einem Dienstleister, dass wir mal verschiedene ESRS-Kennzahlen rausgesucht haben, die wir gerne, wo wir gerne einen Benchmark hätten. Und das ist ein Dienstleister, der algorithmenbasiert arbeitet. Und bei manchen Kennzahlen musste er die noch zu GRI-Kennzahlen übersetzen, weil die noch nicht vorliegen. Und da haben wir 100 aus unserer Mitgliedschaft genannt, die alle einen GRI-Bericht oder einen DNK-Bericht oder was Ähnliches immerhin schon mal haben. Und ja, da ist die Datenlage auch so, dass E-Bereich geht noch oder vor allem Klimathemen, dann wird es schon ein bisschen niedriger, S-Bereich und G-Bereich wird es dann mehr. Teilweise haben wir da keine validen Daten, obwohl wir 100 Unternehmen als Grundgesamtheit haben. Und ja, und wir machen noch ein Seminarangebot. Also so versuchen wir eben unsere, das machen wir übrigens unter anderem mit dir, genau. So versuchen wir eben unsere Mitgliedsunternehmen zu unterstützen bei dieser enormen Herausforderung. Gerne mal auf die nächste Seite. Und Ziel ist es natürlich, ein bisschen Orientierung zu geben, was jetzt die Arbeit in der Wesentlichkeitsgruppe anbelangt. Was könnten denn vielleicht typischerweise wesentliche Themen für die Branche sein, aber natürlich auch Learnings für das eigene Doing, für die eigene Umsetzung zu generieren und auch für unsere Schablone letztlich. Und dann haben wir eben 32 im Oktober zum ersten Mal die Schablone gefüllt, hatten dann einen Workshop gemacht im November, uns ausgetauscht zu den Ergebnissen, haben auch aufgezeigt, wo liegen denn die einzelnen Punkte, und die waren teilweise auch sehr weit auseinander. Und dann war irgendwie klar, wir müssen nochmal ein besseres Verständnis bekommen zu den IROs. Und haben dann angefangen im Januar, Februar zu der Hälfte der Unterunterthemen tatsächlich Impact, Risk und Opportunity Beispiele auszuarbeiten. Und auch erstmal zu sagen, wie verstehen wir das? Die Problematik, zeige ich mir auch immer, war immer brutto-netto. Also immer wieder haben wir um dieses Thema diskutiert, ja, aber das ist doch jetzt, das Beispiel ist doch jetzt aber netto schon wieder, ja? Obwohl wir doch eigentlich gesagt haben, wir wollen im Brutto-Bereich bleiben. Und, also nach wie vor ist das sehr, sehr schwer greifbar. Ja? Also gerade positiver Impact. Da haben wir schon beim Thema 1, Anpassung an den Klimawandel, sagen wir mal, eben diskutiert. Und jetzt haben wir aber, also das haben wir soweit abgeschlossen, haben dann nochmal die Zahlen abgeben lassen und haben dann gesagt, okay, wir lassen E4 und S3 draußen. Also die werden wir nicht veröffentlichen, weil das zu, also weil wir da einfach noch zu viele Unsicherheiten haben, wie wir gerade auch mit Biodiversität oder auch mit diesen betroffenen Gemeinschaften umgehen. Wir haben auch gesagt, wir werden nur Medianwerte veröffentlichen, weil wir in den Mittelwerten teilweise sehr weit auseinander liegen. Auch das zeige ich nachher nochmal auf, oder kann es auch jetzt sagen, der Grund liegt daran, dass, oder darin natürlich, wir sind eine sehr diverse Branche, da gibt es verschiedene Kundensegmente, ich sage zum Beispiel Landwirtschaft, ja, dann hat natürlich vielleicht Biodiversität einen anderen Stellenwert, als wenn ich die nicht als Kundenbranche habe. Aber es war auch das Problem, dass die Unternehmen unterschiedlich rangehen. Also manche, die haben sehr hoch bewertet, generell durch die Bank weg, und andere Unternehmen haben eher sehr niedrig bewertet. Für sich genommen ist das in Ordnung, weil die werden ja dann auch, die ziehen für sich dann halt die Wesentlichkeit niedriger und kommen dann auch auf ihre 15, 20 Themen. Und die anderen müssen es halt höher ziehen, die Wesentlichkeit, sonst haben sie nachher 40 Themen zu berichten. Aber das ist auch so ein Grund, dass wir gesagt haben, der Medianwert ist da nochmal etwas besser als der Mittelwert. Vielleicht zu den Diagrammen, die ich dann aufzeige, die Skalen. Haben wir immer geguckt, dass die X- und Y-Achse gleich ist von dem Skalenwert. Wir zeigen jeweils immer nur das Thema für Inside Out als ein Diagramm, dass wir eben Chance und, also Inside Out ist ja negative und positive Auswirkungen auf den Achsen abgleichen, und Outside In, wo wir eben Chance und Risiko abbilden. Aber bei den Abbildungen selber haben wir nicht immer bis zur Maximalskala das ausgewiesen, weil das sonst ganz klein unten links in der Ecke teilweise gewesen wäre. Deswegen haben wir dann die Skalenwerte angepasst. Und jetzt haben wir es veröffentlicht. Genau, also das ist nochmal unsere Schablone, wie wir da gestartet haben. Da hatten wir zum Beispiel die Idee oder den Ansatz, der ist immer noch verfügbar und der kann auch genutzt werden. Das ist unsere Abbildung, wie wir versuchen, die Wertschöpfungskette einzubeziehen. Und da haben wir eben nicht gesagt, eigener Geschäftsbereich, Vorkette, Nachkette, sondern haben das ein bisschen diverser aufgezogen, haben gesagt, eigener Geschäftsbereich, Tochtergesellschaften, direkte Lieferanten und dann alles, was davor ist. Und auf der nachgelagerten Seite eben direkte Kunden und alles, was danach ist, bis End of Life. Wir hatten dann gesagt, bewertet einfach mal von 0 bis 3, wo hat ein Thema Relevanz, und dann wird es aufsummiert. Und eigentlich war die Idee in der letzten Spalte, in der Summenspalte, sobald das insgesamt den Wert 3 hat oder überschreitet, nehme ich es mit rüber in die IHO-Liste. Für die kleineren Unternehmen ist das ein Ansatz, den die super finden, und sehr pragmatisch und den die teilweise auch schon mit ihrer Prüfgesellschaft so besprochen haben. Von einem größeren Unternehmen kam jetzt vor kurzem mal die Rückmeldung, mein Prüfer hat diese Vorgehensweise nicht akzeptiert. Er möchte, dass wir die IROs für alle 89 Unterthemen durchführen. Was dann aber letztlich im Ergebnisausgleich rauskommt, weil dann fern hat, ja, in den IRO-Spalten, ja.
Der bestätigt den Prozess, der möchte das wissen.
Also das, wie gesagt, das ist das, wo die Unternehmen sagen, das ist der Prozess, ist so beschrieben in den ESRS, aber es hat eigentlich...
Ich weiß, am Ende des Tages...
Nonsens. Und am Ende des Tages kommt es gleich über raus.
Das Ergebnis, das Urteil bezieht sich auf den Prozess und nicht auf das Ergebnis, deswegen ist der Prozess so wichtig.
Also wir empfehlen jetzt eben beides zu machen, ja, damit ich eben diese Wertschöpfungssicht natürlich mit drin habe, weil ich die jetzt in unserer Schablone, wir können auf die nächste Seite gehen, in unserer Schablone für die IROs nicht mehr so detailliert mit drin habe. Da habe ich dann natürlich Scales, Home, Likelihood und so weiter. Und dann auch das Thema Wahrscheinlichkeit, das sind jetzt alles nur fiktive Zahlen. Maximalwert, der möglich ist, ist 15, weil die ersten Spalten, die addieren sich. Und die Likelihood wird dann multipliziert. So kann ich eben maximal auf 15 kommen. Wobei beim positiven Impact ja maximal auf 10. Und die Problematik war auch das Thema Menschenrechtsverletzungen potenziell möglich, ja, nein. Für welche Themen gilt das? Also da sind wir auch noch nicht zu einer Einigung gekommen, aber da ist der Wunsch immer da, gebt uns doch eine Liste und sagt doch, bei welchen Themen muss ich bei diesem bei der Menschenrechtsspalte ein Ja anklicken und bei welchen ein Nein. Und auch dann die Frage, diese potenzielle Menschenrechtsverletzung, hebelt die Wahrscheinlichkeit aus, hebelt die komplett aus oder wann hebelt die aus? Also wir haben das Beispiel mal durchgeführt für S1 Kinderarmut, haben gesagt, Ausmaß super hoch, Scope super niedrig, Unabänderlichkeit mittelhoch, und wenn die Wahrscheinlichkeit komplett ausgehebelt wird, habe ich plötzlich eine 8 da stehen. Und dann müsste ich über Kinderarbeit, weil es ein wesentliches Thema ist, Kinderarbeit in meinem eigenen Geschäftsbereich berichten, muss ich gar nichts zu berichten. Und das ist ja totaler Nonsens. Also deswegen haben wir da auch versucht, nochmal eine andere Formel für zu finden, in der Hoffnung, dass das irgendwie greift. Okay, dann können wir nochmal weitergehen. Genau, und das also Chancenrisiko, das ist ja relativ, erstmal in der Tabelle relativ einfach, in Doing extrem schwierig. Also so auch die Rückmeldung von den Unternehmen. Dann können wir wieder eins weitergehen. Genau, das sind nur unsere Bewertungskriterien, die wir da hinten dran gesetzt haben. Da haben wir zum Beispiel gesehen bei den finanziellen Auswirkungen, dass die Unternehmen gesagt haben, der Umsatz ist für uns nicht der passende Parameter, also haben wir noch EBIT angegeben oder auch, kannst du das selber nicht lesen, noch einen anderen Wert, und dann kann man sich das aussuchen und muss das für sich natürlich auch anpassen. Also wichtig ist, dass ich es dokumentiere, das muss aber nicht eins zu eins jetzt so sein, wie der VDM alles vorgegeben hat.
Sind da mehrere Parameter angegeben, der finanzielle Auswirkungen?
Genau, weil die Unternehmen gesagt haben, Umsatz, die einen haben gesagt, wir würden gerne mit dem Umsatz gehen, die anderen haben gesagt, nee, Umsatz finden wir nicht aussagekräftig, wir würden lieber mit dem EBIT arbeiten.
Aber auch allein das EBIT reicht ja auch nicht.
Genau, also deswegen haben wir jetzt mehrere angegeben, haben gesagt, ihr müsst für euch gucken, ob ihr da eine Kombination vielleicht macht aus mehreren und wie ihr das einschätzt, aber so sind wir eben dran gegangen. Wie gesagt, Hemdsärmel.
Also im Grunde ist ja wichtig, dass Sie verstehen, was die Regel ist und dann überlegen, wie Sie die geschickt vereinfachen können.
Aber interessant ist und bleibt, dass das Ganze auch natürlich letztlich ergebnisorientiert angegangen wird. Das heißt, man dreht an den Schrauben so, bis das passende Thema rauskommt bei den Parametern.
Na ja, gut, ich meine, am Ende, wenn ich bewerte, bin ich immer im Schrauben.
Ja, ich weiß, aber eigentlich ist das ja unvernünftig, so herum anzugehen, weil das ja nicht real ist, das ist ja ein bisschen virtuell. Man stellt die Parameter so ein, dass die passenden Themen herauskommen.
Vermutlich, ja. Aber wir gehen nochmal eins weiter. Aber
passend im Sinne von.
Naja, was man sich so denkt.
Die IOs abdeckend.
Ja, was so.
Was so wesentlich sein könnte.
Ja,
also auch das, das haben wir jetzt nicht zum ersten Mal gehört, dass ein Unternehmen sich darüber, also dass manche, das war eine Ausnahme, aber das habe ich auch schon mal gehört, dass sie sagen, naja, wir haben uns erstmal angeguckt, wozu sind wir eigentlich aussagekräftig, was würden wir jetzt erstmal als wesentlich einschätzen und dann können wir mal gucken, ob man das vielleicht, wo hat man denn Daten,
ja.
Ob man das dann so hinkriegt, dass es damit matcht.
Ich
fürchte,
aber.
Das funktioniert nicht, ja, aber
ja, ich meine, das klingt dann natürlich so, wie ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt, aber es kommt für mich trotzdem noch von der Logik her an vielen Stellen trotzdem hin. Warum? Wenn ein Unternehmen besonders gut aufgestellt ist in Sachen Datenerhebung zu einem bestimmten Thema, dann hat das ja einen Grund. Das heißt, das Unternehmen hat ja hier Ressourcen oder Geld oder beides in die Hand genommen, hat Managementsysteme etabliert, hat Datenerhebungsprozesse etabliert, weil dieses Thema mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit wesentlich ist. Also das würde ich jetzt mal unterstellen, dass da nicht in Ecken investiert wird, die einfach eigentlich völlig unwesentlich sind. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Logik der Wesentlichkeitsanalyse nicht von hinten her kommend, sondern von oben her kommend, in den Fall aufgesetzt. Das heißt, man im besten Fall kommen die Themen, zu denen man wahrscheinlich richtigerweise gut aufgestellt ist, auch am Ende als wesentlich raus, wenn man den Prozess systematisch durchgeht. Also das wäre meine Hoffnung.
Ja, nicht, also tatsächlich ist es nicht ganz so. Also bei den Benchmarks sehen wir auch, dass jetzt ein paar Themen rausgekommen sind, wo ich mir ziemlich sicher bin, da sind die Unternehmen datentechnisch noch nicht gut aufgestellt. Und
das ja,
ist jetzt
das
auch die
klar.
Herausforderung, das dann ja auch auf den Weg zu bringen.
Aber umgekehrt,
glaube ich auch eher, dass wenn ich schon in bestimmten Bereichen gut aufgestellt bin, dann ist es wahrscheinlich auch, dann wäre es fatal, wenn es nicht wesentlich wäre, weil dann hat das Unternehmen
genau,
wahrscheinlich
also das
einen Business.
Das wäre meine Gegenprobe gewesen. Sind bei der Analyse denn Themen herausgekommen, zu denen die Unternehmen gut aufgestellt sind, aber die eben nicht wesentlich sind. Das wäre fatal. So habe ich ja wenigstens mal schon mal einen Anfang, mit dem ich starten kann, was aber nicht heißt, dass es ausreichend ist und in den nächsten Jahren dann weiter ausgearbeitet werden sollte im Sinne von, und jetzt müssen wir halt die Themen angehen, die nach der Analyse als wesentlich rauskommen, zu denen wir aber noch nicht so gut aufgestellt sind.
Aber
zumindest
partiell vom Ergebnis her
gesagt. Der nicht falsch ist.
Ja. Aber fatal wäre es eigentlich nicht. Es wäre sogar eigentlich ganz gut. Also ich meine, es wäre natürlich blöd, wenn man das über Jahre so gemacht hat. Aber wenn die Wesentlichkeitsanalyse mich da auf den richtigen Trichter bringt, dann würde ich ja sagen, ja toll. Dann ist es ja nicht alles nur schlecht, was da jetzt an
Bürokratie kommt.
Das sollte
es.
Das sollte
es.
Das
sollte
es in der Sache sein. Ja.
Also was uns dann weiter aufgefallen ist, also wir haben dann geguckt, was im Annex 2 zum Delegierten Rechtsakt an Begriffsdefinition hinterlegt ist und haben dann eben festgestellt, dass zu vielen Unterthemen keine Begriffsdefinition vorliegt und dass gerade für Mittelständler, für die dieses Thema komplett neu ist oder schwierig ist. Ja. Deswegen haben wir versucht, teilweise aus anderen Rechtsakten oder aus anderen offiziellen Dokumenten ergänzende Beschreibungen zu machen zu diesem Thema, hier in dem Fall zum Beispiel besorgniserregende Stoffe. Ja. was noch relativ neu ist. Substances of Very High Concern, das kennt man, aber besorgniserregende Stoffe, das ist noch recht neu. Ja. Und dann gehen wir noch mal eins weiter. Und das sind jetzt eben unsere IRO-Beschreibungen, wo wir, also wir haben immer noch die Tabelle mit dem Scale, Scope und so weiter und haben aber vor jedem IRO, also Impact positiv, Impact negativ, Risk und Opportunity, haben wir immer jeweils so eine Spalte mit Beispielen, wo wir immer gesagt haben, wir verstehen den Impact, ein positiver Impact bei dem Thema ist beispielsweise das und das, ein negativer Impact ist das und das, ein Risiko ist das und das, eine Chance ist das und das und haben dann typische Beispiele versucht aus dem Maschinenanlagenbau dafür zu finden. Und auch hier, wenn man, also Sie können das nachher lesen, wenn Sie die Folie im Nachgang bekommen, gerade auch das Beispiel, was ich herausgesucht habe, negativer Impact bei Substances of Concern oder of Very High Concern, bin ich mir schon wieder nicht mehr sicher, ob wir da nicht schon wieder im Nettobereich sind. Teilweise, ja. Und da haben wir eben, wie gesagt, das ist ganz, ganz, ganz schwer. Auch das Thema Arbeitsschutzmaßnahmen, also ein ganz typisches Beispiel, weil da sind wir ja super safe und sehr gut unterwegs, aber es muss ja trotzdem immer die... Und dann ist halt die Frage, kann ich das über die Jahre des Reportings vielleicht irgendwann mal rausschmeißen? Also nehme ich irgendwann als Vergleichsbasis dann das, mit dem ich angefangen habe zu reporten und nicht mehr die ursprüngliche ganz brutto-blanco-Betrachtung. Also das sind auch viele Fragen, die sich die Unternehmen an der Stelle
stellen. Das Thema Arbeitsschutz ist ein schönes Beispiel für diese brutto- und brutto-Betrachtung, weil jeder Mensch später tot umfallen wird, wenn man das würde, wenn man das jetzt nur mit brutto angehen würde, das Thema. Bei unserem hohen Regulierungsgrad in Deutschland. Völlige Irreleitung.
Ja. Also selbstverständliche Maßnahmen, da muss man einfach nicht berichten müssen. Das halte ich auch für Quatsch. Ja, wir müssen nicht
die Arbeitssicherheit
vor der Erziehung betreffen. Ja.
In Deutschland ja, aber ich muss ja die Wertschöpfungskette einbeziehen. Das sieht dann in Thailand vielleicht schon wieder ganz anders aus. Also deswegen, was ist selbstverständlich? Das Thema ist so hochkomplex, ja. Dann gehen wir mal weiter.
Was kommen wir jetzt mal zu? Frage noch, was sind denn positive Impacts im Maschinen- und Anlagebau? Als Beispiel.
Bei dem Substances of Concern oder Substances of Very High Concern?
Nee, insgesamt.
Also gerade beim ersten Thema Anpassung an den Klimawandel. Haben wir gesagt, positive Beispiele sind, wenn ich mit als Anlagenhersteller zum Beispiel direkt im Dammbau aktiv bin, ja? Mhm. Um vor Klimarisiken quasi aktiv zu schützen, weil ich Investitionen habe oder direkt Güter und Anlagen erstelle, die helfen, dass Überschwemmungen nicht stattfinden, etc. Also sowas. Jetzt dann mehr ins Produktportfolio. Und auch da ist dann immer wieder schwierig. Natürlich kann es dann gleichzeitig auch schnell eine Chance sein.
Es wären ja dann alle Maschinen und Anlagen, die irgendwie was Positives bewirken.
Kommt ja immer auf das Thema. Bei Anpassung an den Klimawandel geht es ja ganz klar um diese Klimarisiken. Die sind ja definiert dann. Und bezogen auf diese Klimarisiken muss ich halt gucken. Aber und bei Klimaschutz ist es vielleicht, da wird es schon schwieriger. Und da sieht man dann eben auch, dass Unternehmen unterschiedlich damit umgehen und es unterschiedlich bewerten. Ja? Also wo manche sich sehr positiv sehen und einen sehr hohen positiven Impact sehen, sehen andere null positiven Impact. Solange, weil sie mit der Begründung, die Maschine schüttet immer noch eine Emission aus.
Ja, deswegen wir haben bei Wärme beim eigenen Impact-Model entwickelt, weil Maschinenbau keine Opportunity vom Impact-Seite positiv sein, es mehr in den Benefits, wie wir schauen von Risikoseite und momentan rechnen
wir keine Positiven. Wir haben auch ein Unternehmen dabei, das die Wesentlichkeitsanalyse, das macht dann auch so ausgeführt hat, dass sie die positiven Impacts gar nicht bewertet haben, wir haben nur negative Impacts bewertet. Also wie gesagt, einen positiven Impact haben wir gar nicht, solange wir produzieren. Wir haben nur negativen Impact und wir haben das.
Aber wir geben keine Strafen. Ne? Wir uns im Modell sagen, okay, wenn es bald keinen positiven Impact gibt, dann investieren wir gar nicht. Es ist einfach nur okay, es ist eine grüne Falle. Dann gucken wir einfach, wie sie uns machen.
Genau, aber deswegen. deswegen gibt es eben diese Unterschiede, dass wir Unternehmen haben, die haben positive Impacts bewertet und dann haben wir Unternehmen, die sagen, positive Impact ist bei uns immer null. Also, und das macht dann auch das Gesamtergebnis natürlich einfach sehr. Hat mir auch gesagt, der Mittelwert. Und wir müssten vielleicht noch die Standardabweichung angeben. Also das ist jetzt auch alles sehr klein. Das sind jetzt quasi die Werte für Inside Out und Outside In zu den 89 unter 100 TRT, Ausnahme von E4 und S3. Die sind hier also draußen. Und wenn wir nochmal eins weiterkriegen, Dankeschön. Genau, dann sieht man hier jetzt eben mal grafisch aufgeteilt die Impact-Perspektive, also auf der X-Achse die positiven Auswirkungen, auf der Y-Achse die negativen Auswirkungen. Und wir ziehen keine Wesentlichkeitsschwelle ein, sondern das Bild spricht ja auch schon ein bisschen für sich. Ich muss da jetzt nicht irgendwo eine Linie einzeichnen, kann ich auch gar nicht. Das müssen die Unternehmen für sich selber festlegen. Aber auch eine Frage, die immer wieder kommt, wo muss ich denn meine Wesentlichkeitsgrenze oder den Schwellenwert festlegen? Ja. Und die nächste Folie ist dann eben nochmal eins weiter, das ist jetzt nochmal die Werte eben für Outside-In und hier dann eben die Punkte für Outside-In. Genau, und also ist klar, der E1 ist komplett abgedeckt, also spätestens über Outside-In. Aber auch Inside Out, meine ich, waren die Themen ziemlich weit rechts oder oben. Und S1 einige Themen. E5 ist bei uns ein Thema. Kreislaufwirtschaftsthemen im Maschinenanlagenbau, das war mir von Anfang an klar. Und S2 haben wir wenig bisher. Ein bisschen was beim Impact, aber wenig. Und G gibt es auch so zwei, drei Themen, die da standardmäßig wahrscheinlich auf. Werden. Aber das ist eigentlich so im Großen, und wir haben auch mal eine Abfrage gemacht vor einer Weile, wo wir gefragt haben, was denkt ihr denn, welche Themenstandards werdet ihr so berichten? Das war auch ein sehr bunter Strauß von E1, S1 und D1 bis hin zu fast alle, außer was weiß ich, S4 oder so, oder S4 ist Konsument. Das ändert
sich auch alle Maßnahmen.
Ja, also das, wie gesagt, ist ein buntes Feld. Die ganzen Folien, die jetzt danach kommen, da klicken wir jetzt, glaube ich, einfach durch, weil das macht jetzt keinen Sinn, oder? Hier jedes Thema, das haben wir jetzt als Benchmark ausgewiesen, da sieht man immer pro Thema und ihr könnt einfach mal weiterklicken. Sie kriegen das ja im Nachgang. Und das ist auch schon auf der Website verfügbar. Das hört auch auf LinkedIn. So, was ich jetzt noch spannend finde, also A, dürfen Sie natürlich gerne mich nochmal löchern mit Fragen, ich hoffe, oder mit Anmerkungen. Ich nehme das gerne mit. Aber wir haben nochmal abgefragt, was, oder das ist eigentlich das, was in unseren Diskussionen immer wieder rauskommt, was total gewünscht wird oder wo nur viele Fragezeichen da sind. Das erste ist ein Mapping von AR16 zu den Offenlegungsanforderungen im 2 ES und G-Bereich. Ich habe jetzt gesehen, dass ein erster Entwurf dazu veröffentlicht wurde, aber wenn Sie bei der EFRAG was formulieren dürfen, bitte die Bitte, das als Excel-Tabelle zur Verfügung stellen und nicht als Word. Ganz, ganz wichtig. Also ich verstehe auch nicht, warum man nicht so eine Schablone zur Wesentlichkeit als EFRAG nicht einfach gleich mitgeliefert hat. Warum muss das jeder Berater, jede Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, jeder Verband oder jedes Unternehmen sich selber basteln? Da wird kein Geld mit generiert, aber das hätte man wirklich mitliefern können. Finde ich sehr schade. Dann eben Definition, Beschreibung aller Themen und IROs. Auch da wäre es toll, wenn da mehr Futter da wäre. Weil das sind alle am Schwimmen. Ja?
Aber das entsteht ja jetzt gerade massiv. Ne?
Einbezug, Gewichtung, Wertschöpfungskette ist eine schwierige Geschichte. Also auch da immer wieder der Hinweis, Begrenzung, bitte auch das Machbare. Ja. Also eigentlich über unseren direkten Lieferanten hinaus und selbst auf Kundenseite ist schon schwierig. Deswegen haben wir ja auch beim Lieferkettensorgfaltspflichtigen Gesetz oder bei der CSPD so vehement auf die Institutionen eingeredet. Bitte fokussiert euch auf eigenen Geschäftsbereich, Tochtergesellschaft und direkten Lieferanten und nicht Kundenseite und nicht tiefer in die Lieferkette. Die kommen da nicht hin. Ja, leider wurde das nicht gehört. Sorry. Dann eben das Thema Benennung von Themen mit potenzieller Menschenrechtsauswirkung. Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Eigentlich müsste doch von offizieller Seite ganz klar gesagt werden, welche Themen haben eine potenzielle Menschenrechtsauswirkung. Wir haben es jetzt für das Ausfüllen dieser Tabelle oder dieser Schablone und für den Benchmark so gemacht, dass wir gesagt haben, überwiegend alle S-Themen natürlich, gibt ein paar Ausnahmen, also zum Beispiel das Thema Schulungsentwicklung, das das Unternehmen sagt, sorry, dass ich nicht den Menschenrechtsverletzungsbezug so stark. Aber also wir haben eigentlich fast alle S-Themen mit dem Menschenrechtsbezug quasi verlinkt. Und ich habe gesehen, dass ein paar Unternehmen auch im E-Bereich und im G-Bereich natürlich den Menschenrechtsbezug sehen, aber es war unterschiedlich. Also es war nicht einheitlich. Ja. Umgang mit dem ganzen Thema, wie gewichte ich denn die Severity for the Likelihood, das ist auch so eine Frage. Dazu steht in der, das steht in den ESRS nicht im Detail. Ja. Steht nur, dass eben die Severity for the Likelihood zu gewichten sei. Oder so. Aber nicht, dass ich sie komplett ausstrich zum Beispiel. Also das ist auch noch so ein Fragezeichen. Spielraum bei der Wesentlichkeitsschwelle. Das ist auch immer die Frage, welchen Spielraum habe ich da? Müssen am Ende, also orientiere ich mich daran, dass ich am Ende nur 20 wesentliche Themen haben möchte oder 15? Oder gibt es einen bestimmten Schwellenwert, der die Grenze darstellt? Also das frage nicht ich, das fragen mich meine Mitgliedsunternehmen. Ich gebe das immer einfach nur weiter. Ja. Welcher Schwellenwert ist denn plausibel? Oder gibt es eben eine Prozentangabe, wie viele Themen wesentlich nicht rauskommen sollen?
Nein, gibt es nicht. Das ist halt sehr, sehr spezifisch abhängig von dem Unternehmen.
Also ja, auch vom Geschäftsmodell wahrscheinlich.
Aber es gibt so ein paar Leitplanken. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt eine Skala von 1 bis 5 habe und die Wesentlichkeitsschwelle ist bei 4,5, ist schon irgendwie komisch. Oder wenn zum Beispiel ich die Themen dann in der Matrix einsortiert habe und dann wird die Wesentlichkeitsschwelle genau so gewählt, dass gerade mal 5 sehr eigentlich aus dem Bauch heraus für das Unternehmen wichtige Themen rausfallen. So, aber im Grunde habe ich schon wirklich einen subjektiven Spielraum daraus entsprechend zu setzen. Aber jetzt vom Prüfer her kommend, na, der wird natürlich solche Challenging, also Fragen stellen. Ne? Und dann auch benchmarken und sagen, in der Industrie erwartet ich aber das und das und jetzt ist genauso gewählt worden, die Schwelle, dass eben diese entsprechenden Themen, die man erwarten würde, rausfallen. Am Ende muss das Bild zu dem Unternehmen passen. Und so wird dann auch die Schwelle beurteilt und so sollte das Unternehmen ja auch dann vorgehen. Aber grundsätzlich gibt es keine Vorgabe, dass ich jetzt bei einer Skala von 1 bis 5 2,5 nehmen muss. 0. Und auch keine Vorgabe, wie viel Prozent rausfallen muss.
Das ist genau, das habe ich ja eingangs auch gesagt, sage ich auch meinen Unternehmen immer, wenn ihr eher insgesamt niedriger bewertet, ja, wenn ihr Scalescope einfach nicht so hoch bewertet, wie das vielleicht euer Nachbarunternehmen tut, dann wichtig ist, glaube ich, dass man konsistent ist in der Bewertung. Also dass man nicht bei dem einen Thema jetzt plötzlich einfach sagt, da bewerte ich jetzt super hoch und die anderen bewerte ich jetzt super niedrig, sondern dass ich, wenn ich eher moderat bewerte, dass ich eben diese moderate Bewertung die ganze Liste durchziehe. Oder andersrum, also wir hatten auch Unternehmen, die haben sehr, gerade auf der negativen Impact-Seite, auch extrem konservativ bewertet. Und dann, wenn die das komplett so durchziehen, dann haben wir halt wahnsinnig viele Themen, die schon im zweistelligen Bereich sind beim negativen Impact. Und dann muss ich eben gucken, wo ich, ja.
Ich habe auch im Grunde diese zwei subjektiven Elemente, ne? Weil dann gehe ich hin und bei der Erstbewertung, ist es jetzt 1, 2, 3, 4, 5, da bin ich ja schon von, wer sagt denn das? Falsch ist, ob ich jetzt nur 3, 4 oder 5 nehme und dann eben die zweite Stufe, dann da hinten die Wesentlichkeitsschwelle. Und das sind die Spielelemente, die halt...
Der Spielraum ist da, aber die sind, das ist ja so, das ist vielleicht auch typisch deutsch, ja, dass man gerne bis ins letzte Detail alles richtig machen möchte, bloß nichts falsch machen möchte, also das steht auch so ein bisschen dahinter. Deswegen kommen diese Fragen. Also wenn man manchmal so viel Angst davor hat, in diesen Spielraum, der ja eigentlich gegeben ist, und ich sage das auch immer, Spielraum, der da ist, ist super, nutzt den. Ja? schlimmer ist es, wenn der Spielraum nicht mehr da ist.
Ja, innerhalb einer Branche werden sich natürlich Unternehmen vergleichen, in den Antritten, den Kosten, gesamten Aufwänden. Und da wird man dann hinterher ganz unterschiedliche Bilder bekommen von Wettbewerbern.
Genau, aber jetzt haben wir den Vergleich eben noch nicht, weil jetzt ist eben ja erstmal die ganze Geschichte im Entstehen. Ich denke, ab spätestens 24, 25, wenn die ersten Berichte dann draußen sind, dann gibt es da auch verschiedene
Anbieter. Aber ist das nicht ein Spiegelbild, da wie ich mich selber präsentieren möchte in meiner Nachhaltigkeitsstrategie? Ja, es gibt ja Leader, es gibt Follower, es gibt Verleugner. Also.
Klar, aber wir haben jetzt hier viele Unternehmen, die betroffen sind, die haben doch gar keine Nachhaltigkeitsstrategie. Mhm. Also die haben natürlich die machen natürlich was im Nachhaltigkeitsbereich und die sehen sich als intrinsisch motiviert oder sind ja auch alles auch familiengeführte Unternehmen, die machen auch so schon sehr viel richtig, aber die haben keine Strategie. Die gehen das Thema oder sind das Thema bis dato nicht strategisch angegangen. Die machen sich jetzt alle ans Reporting und wenn das Reporting irgendwann mal fertig ist, dann fangen die an mit einer Strategie. Ja, wenn sie denn irgendwann mal dazu kommen, weil ich habe jetzt gerade gelernt, die Sektorstandards kommen wir dann auch noch. Also
das ist eigentlich der Fehler der Regulierung, weil im Grunde sollten die Leute sich mit dem tatsächlichen Leben beschäftigen und den Bericht erstatten.
Genau, dann immer noch das Thema, also Longlist, Mediumlist, Shortlist, also für mich ist das raus, aber das beschäftigt die Unternehmen immer noch sehr stark, weil die das mal gehört haben, wie komme ich von der Longlist zur Shortlist, aber wir haben ja eigentlich gesagt, ihr müsst die IROS sowieso für die Longlist machen, komplett durch und dann ergibt sich ja das automatisch. Nicht als die schwierige Frage, Übersicht über Umsetzung in den anderen EU-Ländern, das wäre sowas, was gewünscht ist. Ich weiß nicht, ob es, ich habe ja gehört, dass das BMWK viel Geld in die Hand nimmt und den RNE oder DNK zur Verfügung stellt, damit die an Tools arbeiten, zum einen zu dem ESRS Z1, aber auch für die VSME. Das wäre auch eine gute Sache.
Da gibt es ja von der europäischen Ebene, da gibt es einen Sondertopf von Reform nennt sich das. Also das ist so ein Unterstützungstopf für 16 Flaggschiffe, TSI, glaube ich, Transportation Implementation Support, was in der Richtung. Das war früher nur für die osteuropäische Länder. Die haben das mal jetzt aufgegriffen in dem Zusammenhang, dass man also gesagt hat, das ist jetzt die ESS-Implementierung eines von 16 Flaggschiff-Projekten und das ist insgesamt diese Geschichte von 110 Millionen Euro jährlich, wo dann gesetzlich das auf die 16 Projekte wahrscheinlich verteilt werden müsste. Da in dem Zusammenhang sind einige Überlegungen in Gange, dann praktisch auch solche Tools dann. Da gibt es, weiß ich nicht, das war mal eine Veranstaltung, oder das Dänemark, was da gab es noch ein bisschen eine entsprechende Initiative der dortigen, das ist eine Art Handelskammer, so eine Art CO2-Fußabdruck wieder berechnen zu können. Das will man in den Zusammenhang fördern. Das sind aber alles Instrumente, glaube ich, die kommen hier zu spät für die Praxis. Und dann wird man sich aus der Seite heraus auch nicht weiter eine Entlastung erreichen. Das DNK-Projekt soll da auch eingespielt werden. Das heißt, das BNK, bei dem wir Zillmann da vertreten werden, um das ein bisschen zu fördern, ist aber wahrscheinlich wieder
auch zu spät, ja.
Auch wahrscheinlich spät, wenn auch für eine Zielgruppe. Man kann gucken, ob man das, wie gesagt, die Pflichtanwender unterbrechen kann. Das ist wahrscheinlich mal ein schwieriges Ding, insbesondere aber wahrscheinlich für diese ganzen hinter kleineren Einheiten, die dann normalerweise so ziemlich Lieferkettenproblematik betroffen wird, indirekt, dass das damals vielleicht ein Tool wäre, um dann diese Angebote zu machen, auch gegebenenfalls europaweit. Aber das Projekt an sich ist ja schon recht groß und auch zeitlich ambitioniert. Wenn man es noch weiter versucht, europäisch auszurollen, muss man sehen, ob das tatsächlich gedeihen werden kann. Und nur vielleicht aus der Warte heraus, also man überlegt, so weit da weiter, auch auf europäischer Ebene. Aus meiner Sicht ist es aber letztlich diese Erstanwendung vielfach zu spät, im Sinne von, dass man dort richtig geht, weil solche Sachen an die Hand hat. Da gibt es wahrscheinlich auch ganz gute Marktlösungen, die nicht so teuer sind. Wahrscheinlich gibt es da noch Platz für Leute, die sich das
an die Boden zu bringen. Genau, also von dem her ist es vielleicht hier auch so eine hätte-Fahrradkette. Zum Beispiel auch über sich, also Unterstützungsangebote, sowas wie eben ein Helpdesk, wäre wünschenswert gewesen, wie wir das beim LKSG haben, der kommt schon ganz gut an, muss ich sagen. Auch geeignete Studien, wir haben jetzt angefangen zu bestimmten Themen, dann immer wieder, wenn wir unser Q&A bearbeiten zum Beispiel, das dann kommt ganz oft die Frage, was nehme ich denn jetzt als eine Studie oder gibt es irgendwo Informationen, was ich da als Basis nehmen kann für Risiken in dem und dem Themenfeld. Also auch da wäre es super hilfreich, wenn man eben ein Mapping zu den 16 Themen hat und dann eben nochmal dahinter legt, wo gibt es eben anerkannte internationale Studien, die man dafür heranziehen kann. Letzter Punkt, ich gucke vielleicht auch noch Frau Sack an. Konkrete Prüfungsdokumente. Also wir wissen, dass schon geschult wird. Ich weiß, dass ja natürlich die Prüfleitlinie noch nicht fertig ist, aber es werden ja schon Prüfer ausgebildet, gibt ja schon jede Menge Schulungen, die da angeboten werden. Und da ist das Interesse auch da, dass man so ein bisschen zumindest mal ein paar Inhalte und ein paar Schlaglichter daraus bekommt, was denn die Prüfer oder wieder die Prüfer dann geprüft werden und was sie dann in den Fokus legen.
Also die werden bestimmt keine Schulungsunterlagen veröffentlichen, wo quasi erläutert wird, wie wir prüfen.
Ja, das nicht, aber
also es gibt ja Prüfungen, die Schulungen gehen ja auf zwei Sachen. Einmal natürlich überhaupt mal die inhaltliche Geschichte, also wie geht die Materialitätsanalyse etc. Das ist eine Basis, das ist ja wie das Accounting-Wissen, was ich hier genauso mir erstmal aneignen muss, bevor ich dann weiß, wie ich dann beim Prüfen vorgehe. Und ich denke mal, dass man da jetzt, das müsste das IDW machen, aber die sind ja erstmal dabei, überhaupt Leitfäden herauszugeben für wie führe ich das, also wie erstelle ich das ganze Zeug, oder ne? Wie jetzt beispielsweise zur Materialität. Was ich ja bei jedem empfehlen würde, ist ganz früh mit dem Prüfer quasi in den Dialog zu gehen und sagen, hey, und jetzt erzähl mir mal bitte, wie sieht der Prüfungsansatz aus? Können wir das mal anhand von einem Dry Run bezüglich einer Kennzahl durchspielen, von A bis Z? Dass man das probeweise dann macht, damit so ein bisschen die Sensibilisierung da ist, vor allem, weil das ja oft Unternehmen sind, die in jedem Bereich noch nie geprüft wurden. Das heißt, sie wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Und andere Unternehmen, die jetzt schon in der FRD gemacht haben und da freiwillig haben prüfen lassen, die haben schon, die wissen eigentlich genau, was auf sie zukommt. Aber da, und das würde ich so früh wie möglich machen. Also je nachdem, wann die jetzt berichten müssen, also spätestens, wenn die jetzt berichten müssten, dann sofort jetzt direkt, wenn es erst 25 ist, dann entsprechend ein bisschen später. Weil ich glaube, da der Lerneffekt ist da sehr groß, ne? Dass man es einfach mal durchspielt und dann von Karten.
Also die Empfehlung, die wir
jetzt haben,
so
wird immer das klar. Ja, aber was jetzt, man kann überlegen, ob man so grundsätzlich, das wäre nochmal ein ganz guter Punkt, wir machen ja so einen CSRD-Webcast. Insbesondere eben auch für alle anderen, also auch für eher mittelständisch geprägte Unternehmen. Vielleicht wäre das mal so ein Ding, dass man sagt, wie sieht ein typischer Prüfungsansatz aus? Ne? Und dann einfach mal so die Vorgehensweise erläutert. Ne?
Also die Frage kommt auch wieder sehr aus dem Mittelstand, weil die eben eine Prüfgesellschaft haben, die nicht EY, KPMG etc. heißt, ja? Sondern das ist ein No-Name kleiner Prüfer, der selber in dem Themenfeld noch keine Expertise hat. Null Expertise. Und deswegen wissen die auch nicht, der Prüfer weiß auch nicht, wie er prüfen soll, kann also auch keinen Driver machen. Und das Unternehmen wird gern wissen, auf was haben sie
da einzustellen. Das ist jetzt auch ein mittelständischer Prüfer, der weiß ja grundsätzlich, wie man Daten prüft. Und diese Herangehensweise überträgt er dann auf das ESG-Thema genauso auch. Aber natürlich gibt es viele, viele Besonderheiten.
Genau, und eben nochmal das Thema Schwätze, was als Wunsch kam, Shortcut-Empfehlung. Also, oder welche Vereinfachungswege gibt es, welche Themen werden von uns zu kompliziert genannt. Und wir hatten eben auch die IDB-Verlautbarung gesehen und haben uns da zum Beispiel über die Auslegung gefreut, Stakeholder-Einbindung betrifft, aber natürlich nicht über die Auslegung, aber es steht halt auch so in der ESRS drin, was jetzt die ganzen Tochtergesellschaften, Vertriebsgesellschaften, was auch angesprochen betrifft. Und an der Stelle wäre eigentlich so ein Umsatzthema 10% ganz cool gewesen. Ja, oder irgendwas hatten wir auch damals der Kommission ja auch mit auf den Weg gegeben, als wir mit denen gesprochen hatten, 2023 im Januar. Aber das haben sie nicht mehr. Also dass man eigentlich so ein gewissen Schwellenwert da einzieht, und nicht alles in die Wesentlichkeitsanalyse mit reinpacken.
Das kam erst also die 750 aber nicht mehr, das hatten sie danach eingefügt, diese Schwelle.
Das kam dann noch danach, ja, die haben ja schon ein paar Verbesserungen.
Also das war schon, glaube ich, gut, dass man dann mal davor geführt hat, wie einfach die eben gerade über das Schwelle nach Ticken, als sie gesagt haben, dann muss man da die Überlegung, das muss schon frisst, mehr konnte man wahrscheinlich gar nicht tun, weil der Gesetzgebungsrahmen schon da ist.
Und damit bin ich jetzt erstmal durch, also wenn wir nochmal eins weiterklicken, glaube ich, kommt schon die, genau, das ist unsere Abteilung. Und wenn Nachhaltigkeit, ich weiß nicht, nochmal was für Themen bei uns so gespielt werden, und das dann die nächste Folie ist der Arbeit.
Da waren jetzt recht viele Köpfe, ne?
Ja, gut, wir sind ein sehr großer Verband, ja, wir haben 3000, ich habe gar nichts zum Verband gesagt, Entschuldigung, also wir haben 3600 Mitgliedsunternehmen, die in der Investitionsgüterbranche überwiegend unterwegs sind, haben ganz wenige Ausnahmen, die auch Konsumgüter herstellen, zum Beispiel im Armaturenbereich, ja, oder wer kennt es nicht, im Garten, die entsprechenden Geräte mit denen.
Gardena.
Nein, nicht Gardena. Kärcher. Mann, das ist halt auch noch ganz schön. Genau. Also, und der Rest ist aber eigentlich, wie gesagt, insbesondere B2B-Bereich. Und das ist eben nochmal anders wie im Konsumgüterbereich. Und das merken wir auch immer wieder, wenn wir mit Politik sprechen, dass das schwierig ist. Wir sind in Europa, glaube ich, der größte Industrieverband, was die Mitgliederanzahl anbelangt. Und daher haben wir auch ein bisschen Manpower bei uns im Haus, das ist schon Gott sei Dank.
Gibt es da schon andere Verbände, die quasi angeklopft haben, die das so ein bisschen jetzt Copy-Paste angepasst natürlich in ihre Branchen auch nutzen würden?
Also zu dem Thema jetzt noch nicht.
Also wir hatten ja heute Morgen den Julian Winkler da gehabt und da gesagt, ist ja die Idee auch nochmal wieder ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Wir als DSC können auch nur noch versuchen, das Prozess mal irgendwie aufzunehmen. Also wenn man sagt, man findet dazu einen Prozess, wie man mit dem Thema umgeht. Was mir nur aufgefallen war jetzt bei der Präsentation, also es wird sonst auch mal viel von also Basis natürlich Geschäftsmodell, darüber nachzudenken, kann man das irgendwie portionieren im Sinne von, was ist jetzt hier typisch und das hat man mal gesehen, jetzt GDV hatte mal was Ähnliches hier nochmal präsentiert, aber dann auch aus ihrer spezifischen Sichtweise mit der Wertschöpfungsthematik Themen bis hin zu Themen, beispielsweise aus der Milchwirtschaft, haben wir auch mal uns angehört, die dann aber so sehr stark dann an ihrem Produktionsprozess auch überlegt hat, das abzuschichten, so nach dem Motto, was betrifft uns alle, was betrifft uns teilweise und was ist eher ein bisschen Remote-Thema. Gab es da in der Hinsicht auch Überlegungen oder ist es dann doch zu unterschiedlich, die Geschäftsmodelle?
Das ist unterschiedlich. Also haben wir auch das, wie gesagt, wenn ich da einen Landtechnikhersteller habe, dann einen Blumenhersteller und also es ist wirklich zu unterschiedlich. Trotzdem hat diese Branchenwesentlichkeit, glaube ich, eine gute Aussagekraft, auch für die ganze Branche, aber wir sagen eben, das haben wir auch im Artikel hinterlegt, ihr müsst natürlich für euch, also ersetzt das niemals eure unternehmenseigene Wesentlichkeitsanalyse,
ist klar.
Aber, und ihr müsst für euch auch, das habt keine Scheu, wenn bei euch bestimmte Themen ganz anders verortet sind als jetzt hier im Durchschnitt. Das kann aufgrund des Geschäftsmodells und wie ihr da unterwegs seid in der Kundenbranche definitiv der Fall sein. Also, aber ich glaube mal schon, dass wir mit 80% Überschneidung da am Ende rausgehen werden.
Ja, es gibt auch ein Gefühl dafür, was überhaupt da reinkommt und wie es formuliert ist. In welcher Granularität und so weiter.
Das ist auch wichtig für die Themen, die nicht wesentlich sind. Dass die Unternehmen auch wirklich den Mut haben, Themen auch als nicht wesentlich zu qualifizieren. Aber man hört so oft, dass genau das Thema, wo ist die Schwelle, ist halt eine große Unsicherheit, das steht halt irgendwo. Und dann kommen nachher Kleinstwerkzeuge schon als wesentlich betrachtet und dann hat man ein Riesenmonstrum, was man eigentlich mit einer etwas geschickteren Wahl der Wesentlichkeitsstelle hätte drastisch reduziert. Ja, und dazu ist es einfach wichtig, einen gewissen Benchmark oder einen Referenzpunkt zu haben. Also das ist für sich genommen schon sehr, sehr wertvoll.
Genau, also Beispiel ist zum Beispiel Mikroplastik. Da hatten wir auch die Frage von einem Unternehmen, wir haben 200, einen Fuhrpark von 200 Fahrzeugen. Und man hat ja mal gelesen, Gummi abgeht und so, dass wir ja so viel Mikroplastik und so viel Verunreinigung auf die Straße bringen. Und ist es dann für uns ein wesentliches Thema? Also die Mehrheit auch gesagt, nee, das jeder von uns hat einen Fuhrpark, ja, ihr seid ein ziemlich großes Unternehmen oder ihr wisst das, deswegen habt ihr jetzt 200 Fahrzeuge, aber deswegen ist das für euch kein wesentliches Thema. Wenn ich aber natürlich Spritzgussmaschinen herstelle oder bestimmte andere Maschinen, wo Kunststoff drauf verarbeitet wird oder bestimmte Bereiche mit Mikroplastik zu tun haben, dann sieht es wieder anders aus, wenn ich selber das auch einsetze. Aber also das sind einfach, ich denke, vielleicht wird es auch so laufen, dass man jetzt mal anfängt und wahrscheinlich wird man gucken, dass man mit weniger wesentlichen Themen ins Rennen geht. Ist ja auch jetzt, das fände ich auch nur fair und auch von Prüfungsseite nur fair zu sagen, okay, ich akzeptiere das mal so, aber ich erwarte, dass du dich die nächsten Jahre weiterentwickelst und da gibt es schon noch ein paar Themen, die ich bei dir sehe, wo ich sage, früher oder später müsstest du die auch angehen in dem Reporting. Das wäre dann vielleicht ein fairer Kompromiss.
Werkstattbericht, das ist ja mit involviert auch.
Nee, wir machen nur das Schulungsprogramm.
Das Schulungsprogramm dazu, okay. Oder irgendwas erkennt aus dem Schulungsprogramm oder läuft
das? Noch nicht, ihr habt ja keine Termine gefunden. Also viel beschäftigt.
Okay.
Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Nee,
ganz herzlichen Dank für die Vorstellung. Das war nochmal wieder sehr erkenntnisreich und wir würden da weiter auch gerne mit dem BDI und der Verbandsfamilie dann auch weiter in Kontakt bleiben, um zu sagen, kann man das noch weiter runterbrechen, auch für andere Verbände, mit Blick, sagen wir so, dass man insbesondere für die 2025er Anwender, das Schöne, nicht mit einem weißen Stück Papier startet, sondern ein bisschen was auch schon an was man gewusst hat, an dem man sich dann orientieren kann. Und es wird, wie gesagt, dann nicht die unternehmensindividuelle Analyse ersetzen, aber dass man zumindest mal eine Inspirationsquelle hat und damit einfach hoffentlich dann auch, wenn man das ein bisschen versucht zu systematisieren, auch eine breite Wirkung entfaltet, hoffentlich. Soweit herzlichen Dank heute fürs Kommen. Hoffentlich, dass ihr sagt, die Deutsche Bahn jetzt auch in der Rückreise eigentlich nicht im Stich lässt. Und dann freuen wir uns auf weiteren Austausch.